Podcast.
Ganz herzlich willkommen zu Die Kinderdolmetscher.
Der Podcast.
Heute sind wir mal wieder nur zu zweit, Claudia und ich. Auch mal schön.
Finde ich auch.
So sind wir ja gestartet und so machen wir ja die meisten Folgen auch weiter. Wir müssen einmal sagen, vielen Dank. Ich finde das immer richtig cool, dass wir auch auf diese Promi-Special-Folgen, so wie auf alle Folgen, aber so viel Feedback und so viel cooles Feedback von euch bekommen. Das wollte ich einmal am Anfang sagen. Das freut uns sehr, weil das ja ein Experiment klingt jetzt zu experimentell.
Weil das eine tolle Idee von Jana war, genau.
Danke. Ja, genau. Und dann freue ich mich umso mehr, dass es so gut ankommt. Jetzt auch zuletzt mit Nina Bott. Das war echt richtig cool. Heute sprechen wir über ein Thema, was eigentlich gefühlt in jeder Folge so ein bisschen immer Thema ist, weil wir nämlich alle so unsere Kinder momentan oder die meisten ja so erziehen wollen. Es gibt aber viele, viele Grauzonen, kann ich das so sagen?
Ja, ich finde das gut.
Unsicherheiten, Mythen, was macht man richtig, was macht man falsch? Es geht um, wie geht bindungsorientierte Erziehung und wie geht bedürfnisorientiert, warum wir das zusammengepackt haben. Das war so mein Gefühl, da kommen wir aber später zu. Deswegen jetzt erstmal, Claudia, was genau versteht man denn unter bindungsorientierter Erziehung und welche Grundprinzipien oder welche Werte sind denn da wichtig?
Es ist eigentlich super simpel, wie immer. Bindungsorientiert heißt, man orientiert sich an der Bindung. Also es steht die Beziehung zwischen Kind und Bezugsperson im Mittelpunkt. Es geht darum, Kinder zu begleiten in einer Atmosphäre von Vertrauen, emotionaler Sicherheit und Verlässlichkeit. So. Das heißt, man achtet auf sowas wie Feinfühligkeit. Das heißt, man versucht, die Signale des Kindes richtig zu deuten und das wahrzunehmen, was es denn möchte. Und dazu kommt eine respektvolle Kommunikation. Also auch bei schwierigen Gefühlen kommt dann das Wissen, Kinder handeln nicht gegen uns, sondern aus ihrem eigenen Entwicklungsstand heraus.
Mhm.
Also das heißt, man übernimmt sozusagen als Elternteil Verantwortung für die Beziehung. Nicht perfekt, aber präsent, so.
Das ist schon mal gut, dass du sagst, man übernimmt Verantwortung für eine Beziehung, die nicht perfekt sein muss, weil welche Beziehung ist das? Ne?
Genau.
Also welche zwischenmenschliche Beziehung?
Es gibt absolut keine. Wenn du dich mal umguckst, hast du noch nie in deinem Leben irgendwo eine perfekte Beziehung gehabt. Also außer in den ersten Minuten oder Stunden, aber...
So.
Das gilt nicht. Wenn sie länger andauert, kommen Schwierigkeiten, auf jeden Fall.
Sobald zwei Menschen aufeinandertreffen, die verschiedene Sachen einfach mitbringen und erlebt haben und verschiedene Ansichten, Bedürfnisse, alles Mögliche haben, ist es normal. Genau. Und wenn dann dieser Menschen auch noch ein Kind ist und mein Kind ist, kann es nicht perfekt sein und muss es auch nicht perfekt sein. Das ist ja
schon
schön zu anfangen. Was würdest du denn sagen, was sind so die größten Punkte, wie unterscheidet sich denn bindungsorientierte Erziehung von autoritärer, also sehr strenger, oder permissiver, also sehr lockerer, ohne Grenzen Erziehung?
Da würde ich sagen, da steht Bindungsorientierung eigentlich nicht dazwischen, sondern auf so einem ganz eigenen Fundament. Ist einfach nochmal so was komplett anderes. Also die autoritäre Erziehung, die setzt ja auf Kontrolle, Gehorsam und Strenge. Und die permissive verzichtet irgendwie komplett auf Leitung. Und dann ist es so, dass mit Bindungsorientierung schafft man sozusagen einen sicheren Rahmen. Also mit Klarheit und Liebe zugleich. Ist halt eben an mir orientiert sozusagen.
Okay. Warum ist denn, wenn wir über bindungsorientiert sprechen, warum ist es denn überhaupt so wichtig, vielleicht gerade in den ersten Lebensjahren, so für die kindliche Entwicklung, dass man eine sichere Bindung hat?
Da gibt es so viele Missverständnisse.
Ja.
Also ja, natürlich sind die ersten Jahre extrem wichtig. Da wird sozusagen das Gehirn geprägt, ne, von Beziehungserfahrungen. Also wie wir beruhigt werden, wie wir gesehen werden, das entscheidet darüber eben auch, wie wir mit uns selbst umgehen.
Mhm.
Es ist super wichtig zu wissen, ich habe einen sicheren Hafen. Komma. Was aber nicht heißt, dass du die ganze Zeit anwesend sein musst und dass es einfach sofort etwas Dramatisches passiert, wenn du mal nicht präsent und liebevoll und anwesend bist. Und das wird immer falsch verstanden, weißt du? Man macht sich einen irrsinnigen, also wirklich irrsinnigen Druck. Oh Gott, die Bindung. Jetzt muss ich. Und dann sind es völlig unrealistische Anforderungen, die einfach wirklich nicht notwendig sind. Denn Was keiner weiß, ist, dass die Forschung sozusagen zur Bindung ist gar nicht vollständig sozusagen, hat es gar nicht vollständig in die allgemeine Meinung geschafft. Denn Bindung ist ein Netz aus vielen Leuten und ist kein Draht.
Okay, das heißt, wenn du aber sagst, Bindung ist ein Netz und nicht ein Draht, das heißt, dass nicht nur ich als Mutter dafür zuständig bin, dass mein Kind sich sicher gebunden fühlt, korrekt?
Genau, überhaupt nicht.
Und du hast gerade gesagt, präsent sein, aber man darf auch mal weg sein, also jetzt so salopp gesagt, in einem normalen Menschenverstandrahmen. Ne? Ich muss gerade an eine Freundin von mir denken, deren Mutter hat, da war die wenige Wochen oder Monate alt, da war die Mutter tatsächlich einfach für 2 Wochen, ich sage jetzt keine Details, aber sie war einfach mal aus freien Stücken weg. So. Mhm. Und da denke ich manchmal, das ist aber natürlich auch ein, also niemand von uns, die diesen Podcast jetzt hört, würde auf die Idee kommen, ein 4 Wochen altes Baby einfach mal eben 2 Wochen bei irgendwem anders abzuschieben, schätze ich mal.
Und selbst wenn, wäre es nicht so dramatisch, wie du denkst.
Ja? Okay.
Also in den ersten 6 Monaten ist Bindung total flexibel. Da ist dein Baby noch sozusagen am Gucken, warte mal, wer ist denn jetzt hier für mich zuständig? Das ist der, vielleicht aber auch der, vielleicht auch der. Erst ab 7 Monaten werde ich da ein bisschen intoleranter und fange an, die Leute zu erkennen. Es ist natürlich so, wenn dann sich das ganze Leben stapelt mit Erfahrungen, da ist jemand, der ist nicht zuverlässig. Mhm. Und dann machen wir in unserem Kopf halt, weil Bindung eben gerade so ein bisschen populär im Mittelpunkt steht, machen wir halt diese Verbindung.
Die Verbindung, dass dann jemand unsicher gebunden ist, automatisch.
Genau. In anderen Kulturen gibt es diese Verbindung nicht. Also in vielen anderen Kulturen gibt es das nicht, ne? Also wenn du, keine Ahnung, im anderen Land bist, gibt es dafür einen anderen Grund.
Hast du eine Idee, warum das bei uns in Deutschland irgendwie so ist, woher das kommt?
Ich glaube, das ist ein Konzept, was einfach, das kann man so schön simplifizieren und dann kann man es, also diese Komplexität, die eigentlich hinter Bindung dahinter steht, wenn man die reduziert auf, ich muss immer da sein, sonst schlimm, dann ist das einfach zu verstehen und das Baby wirkt ja auch so hilflos, dass man, natürlich muss da immer jemand da sein, ist ja wohl klar. Aber ich glaube, das hat sich dann einfach durchgesetzt. Ist interessant, mit einigen Sachen setzt sich das durch, mit anderen gar nicht.
Yeah.
Was sich zum Beispiel überhaupt nicht durchgesetzt hat, ist, wie wichtig andere Kinder für die Bindung sind. Das weiß genau eben, das ist so, ist irgendwie, das ist mit erforscht worden, aber hat es nicht geschafft in die öffentliche Meinung.
Ja, weil man jetzt da den Müttern so wenig Schuld geben kann.
Jetzt könnte man böse sein und ganz feministisch drauf und sagen, wann waren denn diese Forschungen? Die waren 1945, 1950, 58, also in den 50er Jahren. Da war so, ne, da war das Jahrzehnt der Hausfrau, heißt das ja auch. Insofern, also jetzt ganz, das ist jetzt, ne, das ist jetzt hier die Jana-Claudia-Theorie.
Ja, aber es sind ja viele Sachen aus dieser Zeit, die uns einfach immer noch prägen. Und da können wir uns noch für so emanzipiert und alles halten und aufgeklärt und feministisch und frag mich nicht. Das ist ja einfach eine, also bis sich da in der Gesellschaft was verändert, das dauert ein bisschen länger.
Genau. Und darum muss man halt gucken, wie viel davon war so ein bisschen politisch und einfach, also so eine Forschung steht ja auch immer in der Zeit, in der sie entstanden ist. Und in der Zeit war einfach klar, Mensch, ich will jetzt nicht sagen Mütter an Herd, aber eigentlich
Mütter
doch.
Gehören zum Kind.
Genau.
Auf jeden Fall. Das
genau.
Auf jeden Fall.
Eine Mutter gehört zum Kind und in die Küche.
Ja.
Und die 3 Ks, ne? Küche, Kinder, Kirche.
Ach so.
Kennst du das noch?
Irgendwann habe ich es mal gehört, ja. Okay, aber wenn du jetzt gerade sagst, andere Kinder gehören da auch dazu, dann müssen das aber auch nicht zwingend die eigenen Kinder sein, sondern einfach funktionierendes
Sozialgefüge. Wenn du dir das anguckst, macht ja auch Sinn, ne? In anderen Ländern, also wenn man gerade so in die östlichen, südlichen Länder guckt, dann gibt es da ganz oft so, dass man als Mutter ist man zu Hause und sorgt natürlich für die Kinder, aber der Großteil des Tages läuft man irgendwie draußen rum und spielt mit Größeren und Kleineren. Die Größeren passen dann auf die Kleineren auf, schleppen die irgendwie so mit um den Block. Das macht also Sinn, dass man da einfach in einem System eingebunden ist. Schon wieder, wir sind eine kooperativ aufziehende Art. Yeah.
Theoretisch. Oder sehr lange praktisch. Heute
Nein, wir sind es,
nur noch theoretisch.
Genau, aber wir sind es eben noch. Wir können nichts ändern an der Biologie. Wir haben nur eine Umgebung geschaffen, in der das überhaupt nicht mehr gut lebt, sage ich mal. Ich will nicht sagen, dass die Bindung nicht wichtig ist. Das versteht jeder, ne? Oder? Okay, alles klar. Nein, du musst also, als Mutter nicht da sein. Nein, das habe ich nicht gesagt.
Nee, das ist schon klar. Woran erkenne ich denn, ob ich zu meinem Kind eine sichere Bindung habe und umgekehrt mein Kind zu mir?
Also oft erkennst du es auch an den nicht so schönen Momenten, also an den schwierigen. Sucht mein Kind Nähe, wenn es traurig, müde oder überfordert ist? Aber, Entschuldigung, das wird wahrscheinlich der Tenor dieser Folge sein, du machst dir zu viele Gedanken. Dein Kind kann sich gar nicht aussuchen, ob es sich an dich bindet oder nicht. Das ist ein biologisches Muster. Punkt.
Aha.
Das ist keine, es ist nicht so, oh, ich muss jetzt dafür sorgen, dass mein Kind mich liebt. Das kann das Kind wirklich nicht entscheiden. Das ist das Überlebensmuster des Kindes. Sondern es guckt sich um und sagt, okay, wer sorgt jetzt hier für mich? Okay, du, alles klar, da binde ich mich dran.
Ist das der Grund, warum Kinder selbst von Eltern, wo die Eltern wirklich, wirklich katastrophal mit ihnen umgehen, warum diese Kinder diese Eltern trotzdem bedingungslos lieben und...
Genau.
Okay.
Das ist ein gutes Beispiel, genau. Mhm. Also wir sind nicht so schlimm wie Gänse. Es gab ja dann diese Forschung, kennst du das, zu den Gänsen? Also bei den Gänsen ist dieses Muster so stark, dass sie sich an das erste, also sie kommen aus diesem Ei raus und schauen und binden sich an das erste Objekt, was sich bewegt. Das heißt, wenn du Pech hast, ist das ein Rasenmäher, ja? Und dann sind sie wirklich an diesen Rasenmäher gebunden und laufen dem hinterher.
Wow, ja.
So ist es bei Kindern halt nicht. Bindung ist unglaublich flexibel. Also wenn du dann weg bist die ersten 2 Wochen oder krank oder sonst wie, dann ist es nicht so, dass alles verloren ist. Gar nicht. Bindung ist das ganze Leben lang ein flexibles Gebilde, was immer wieder sich ändert und neue Menschen reinlässt, andere Menschen reinlässt. Da sind wir Gott sei Dank flexibler.
Jetzt kommt Werbung.
Unser heutiger Kooperationspartner Routinchen bringt Routine und damit einiges an Entspannung in euren Familienalltag. Ich als Mama eines 3-Jährigen durfte es selbst ausprobieren und habe von Routinchen die wunderschön illustrierten Planer zugeschickt bekommen. Die sind inspiriert von der Montessori-Pädagogik und helfen deinem Kind so, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Plan zu haben und ganz spielerisch zu verstehen, was als nächstes ansteht. So muss ich als Mama zum Beispiel nicht mehr jeden Morgen wieder sagen, nein, mein Schatz, erst frühstücken und dann putzen wir die Zähne, sondern mein Kind sieht die Schritte aufstehen, anziehen, frühstücken und Zähne putzen ganz einfach im Ablauf auf dem Routinchenplaner. Durch die Klettpunkte am Planer kannst du die Reihenfolge und auch die verschiedenen Dinge, die es in eurer individuellen Routine eben zu erledigen gibt, selbst festlegen. 420 Symbole gibt es dafür und auch ganz verschiedene Planer, zum Beispiel für mein Morgen oder meine Tagesaufgaben und mein Abend. Ist eine Aufgabe erledigt, klappt dein Kind die Lasche am Planer ganz einfach um. Und wie sehr das den Kindern ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, Zufriedenheit und ich hab was geschafft gibt, weiß jeder, der schon mal was von seiner To-Do-Liste gestrichen hat. Dein Kind erfährt also Selbstwirksamkeit und hat Orientierung und du hast es dadurch leichter und entspannter. Alle tollen Designs und noch mehr schlaue Ideen wie den Kita-Planer oder Einkaufslisten für Kinder findet ihr auf www.routinchen.com und mit dem Code KIDO15, Kinderdolmetscher 15, alles groß geschrieben, könnt ihr 15% auf die Produkte sparen. Alle Infos dazu auch in unseren Shownotes.
Fertig mit Werbung!
Und wenn ich ein Kind habe, ich musste gerade daran denken, schon als du gesagt hast, dass Bindung ein Netz ist, ein Netzwerk, ja vielleicht auch, als unser Kind in die Kita kam, ne, hatte er Phasen, wo er es nicht wollte und so, aber die Eingewöhnung an sich, habe ich schon mal erzählt, war super easy, ne?
Schön.
Und dann gab es eine Freundin von mir, der habe ich das erzählt und die hat dann gesagt, also nicht, dass ich das bei euch glaube, aber ich habe dann gehört, dann ist es nicht so sicher an dich gebunden. Dachte ich, wow, okay, man kann jetzt aus allem Guten, kann man auch mit zu viel Gedanken rein, sich dann immer Gedanken machen. Also zum Glück ist es einfach an mir abgeprallt, weil ich dachte so, hä, nee, ist einfach Quatsch. Wir haben einfach
wunderbar
in dem Moment ein offenes Kind und eine tolle Kita und tolle Erzieherinnen gehabt. Aber ja, ich glaube, wenn man da ein bisschen sowieso ein Thema mit hat als Mama oder als Papa und dann so einen Kommentar bekommt oder irgendwas auf Instagram sieht, mit diesen 5 Sätzen zerstörst du die Bindung zu deinem Kind, dann ist man da halt anfällig für, ne?
Absolut. Und das sehe ich ja auch immer, ne? Dass man vielleicht, keine Ahnung, vielleicht warst du krank oder nicht präsent genug in der ersten Zeit und dann schleppst du das die ganze Zeit mit dir rum.
Anstatt zu sagen, jeden Tag ist ein neuer Tag und
genau,
man hat weiterhin die Chance, eine gute Bindungsbeziehung aufzubauen.
Genau. Und das hat mich, wie gesagt, im Club jetzt bei dem Zoom-Call total schockiert, wie viele da sitzen und das mit sich rumtragen, ne? Und dass man das einfach mal auseinanderdröseln kann, so mit jedem persönlich. Das war, also ich bin dann schockiert, was die Forschung in diesem Punkt angerichtet hat. Die falsch verstandene Forschung.
Ja, mal wieder.
Mal wieder.
Und die Vereinfachung, ne? Es ist
genau
halt so einfach zu sagen, wenn du das machst, dann hast du ein sicher gebundenes Kind und wenn du das hast, dann ist es halt nicht so. Und
genau,
da lässt sich auch so schön viel mit Druck ausüben oder schlechtes Gewissen machen, ich weiß nicht. Mhm. Du hast es ja gerade schon anklingen lassen, es gibt zu viele Missverständnisse, um auf jedes einzelne hier einzugehen. Aber kannst du sagen, was sind so die häufigsten?
Also das, was ich ja schon öfter sage, dass man Wünsche und Bedürfnisse und sowas verwechselt. Mhm. Aber jetzt in Bezug auf Bindung ist es eigentlich, dass man denkt, mein Kind soll nie weinen, nie enttäuscht sein, nie Frust erleben. Also ich bin sozusagen dafür zuständig, dass das Kind immer gut drauf ist. Also zweiter wahnsinniger Druck, den man sich macht.
Mhm.
Aber eigentlich das Gegenteil der Fall. Also Bindung ist das, was dein Kind trägt, wenn genau das passiert. Also Frustmomente passieren, dann trägt Bindung dein Kind.
Weil es dann einen Anlaufpunkt hat.
Genau.
Und alleine daran sieht man ja, wenn jetzt zum Beispiel mein Kind in der Kita ist oder dann in der Schule, gut, da ist es wahrscheinlich dann ein bisschen schwieriger oder da regeln es dann vielleicht auch gute Freunde oder so. Aber ich kann ja nicht 24/7 bei meinem Kind sein und in jeder Situation, in der was er oder sie was Schlimmes erlebt, immer dann meine Arme ausbreiten und sagen, hier ist Mama. Sondern das ist ja, das zeigt ja dann eigentlich auch schon, wie wichtig das ist, dass die sich in verschiedenen Situationen verschiedene Anker suchen, ne, bei denen sie dann eine sichere Bindung haben und sich geborgen fühlen.
Genau, aber ich habe jetzt festgestellt, dass es ein paar Eltern, vor allem die Mütter, gibt, die genau das versuchen tatsächlich. Die versuchen in der ersten Zeit 24/7 da zu sein, präsent zu sein und wirklich ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie duschen. Also, weißt du, und das brauchst du wirklich nicht zu haben.
Das hatte ich irgendwie auch. Also, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht sagen, woher das kommt, aber dieses, wenn ich mal eine Sekunde quasi nicht im Raum war, sofort ein schlechtes Gewissen. Und nicht nur, also die Sorge um das Kind, dass es jetzt sich irgendwie verletzt, wenn man nicht dabei ist, ist ja die eine. Aber es waren wirklich auch, gerade am Anfang als er ganz klein war, saß er dann irgendwie in seiner Babybjörn, saß er da irgendwie drin. Es konnte nichts passieren, er konnte nicht rausfallen. Er war zufrieden und guckte den Blättern beim sich bewegen zu, draußen. Und ich bin ins Badezimmer gegangen, ich war nur auf Toilette und dachte sofort, oh Gott, ich muss dringend zurück.
Mhm. So. Und damit bist du nicht alleine, genau. Mhm.
Und apropos dringend, wichtig als Erfahrung für unser Kind ist ja auch zu lernen, das, was ich brauche, bekomme ich und das je kleiner, desto schneller. Also, dass mein Hunger gestillt wird, dass ich schnell Sicherheit bekomme, Trost, solche Dinge. Mhm. Aber ab wann geht das denn umgekehrt los, dass ich sagen kann, ich weiß, du hast Hunger, aber warte halt mal noch einen Moment, ich muss erst dies und das noch machen und dann können wir Mittag essen.
Also Kinder lernen so ab 2 Jahren leider erst, so langsam über die Jahre hinweg Bedürfnisse aufzuschieben.
Mhm.
Also wenn sie erlebt haben, dass ihre Signale wahrgenommen und beantwortet werden, dann kann es sich auf Dauer entspannen und weiß jetzt, ich muss erst mal warten. Kommt aber drauf an, wie dein Kind gerade drauf ist, ne? Also wenn man sehr müde ist und schon wahnsinnig viel erlebt hat, dann kann das keiner mehr. Oder wenn es um Schokolade geht, kann das auch keiner. Nee. Also es kommt immer noch drauf an, worum, wann man warten muss.
Ja, es ist wahrscheinlich ein ständiger Prozess. Und es muss wahrscheinlich oft genug gelernt haben, dass mein Bedürfnis befriedigt wird, um dann ein bisschen, ich sag mal, ein Vertrauen aufzubauen, dass Mama das oder Papa das dann schon machen wird oder wer auch immer, die Erzieherin. Wer auch immer. Erzieherin, genau. Okay.
Und dann kannst du natürlich sowas sagen, so, ich, guck mal, ich sehe, du hast Hunger, ich mache jetzt aber noch den Tisch fertig und dann essen wir. Das heißt, du begleitest das und sagst sozusagen, ja, ich sehe dich, ich bin bei dir, das kommt jetzt so.
Mhm. Ich habe jetzt bei der nächsten, also gerade haben wir auch schon über ein Bedürfnis gesprochen. Ich habe jetzt bei der nächsten Frage, geht's mehr noch um bedürfnisorientiert? Weil zumindest für mich in meinem Kopf das eine mit dem anderen zu tun hat. Kann man das so sagen oder?
Also das ist auch für Fachleute total schwer auseinander zu dröseln. Bindungsorientierung und Bedürfnisorientierung, das geht wirklich ein bisschen kreuz und quer. Mhm. Also man könnte das theoretisch machen. Bindungsorientierung ist halt Bindungstheorie und das andere ist mehr so humanistische Psychologie. Aber eigentlich vielleicht für jetzt und hier sagen wir einfach, Bindungsorientierung ist sozusagen ein Teilbereich der Bedürfnisorientierung, also sozusagen der emotionale Kern davon. Mhm. Und Bindungsorientierung ist die Einzelperson und Bedürfnisorientierung weitet das eben nochmal ein bisschen auf das ganze Familiensystem, die Bedürfnisse aller.
Ja, okay. Mhm.
Es gehört wirklich zusammen, hast du schon recht.
Okay. Cool. Du sagst immer wieder, dass wir Eltern, und das sagst du zu Recht, dass wir Eltern oft den Fehler machen, dass wir unsere Kinder überschätzen, was das Denken und so Entscheidungskompetenz und sowas angeht und dass wir sie unterschätzen im Handeln. Ist das was, was durch die Bedürfnisorientierung zugenommen hat? Also weil man eben das eigene Kind so sehr wie einen richtigen Menschen, sage ich jetzt mal, behandeln möchte, dass man alle möglichen Situationen mit dem Kind dann jetzt besprechen will und eine Erklärung geben will, obwohl das vielleicht für das Kind gar nicht der richtige Weg ist. Weißt du, was ich meine?
Genau, das glaube ich. Nach dem Motto, ich will dich als gleichwertig ansehen, was wir ja auch tun. Trotzdem müssen wir halt den Entwicklungsstand einberechnen. Und man, wenn man zu früh alles erklärt, begründet, mit dem Kind durchspricht, dem Kind die Entscheidung überlässt, ist das ein super schöner Gedanke und da, das ist das Ziel. Aber Kinder unter 3 und auch wirklich bis das logische Denken losgeht, also bis zur Schule, können viele Dinge inhaltlich noch nicht verstehen. Sie brauchen eine Haltung, eine Klarheit, körperliche Signale und da ist wirklich weniger oft so viel mehr.
Ich neige da auch zu, meinem Kind alles bis ins Detail zu erklären. Ich mache es weniger, seit wir diesen Podcast haben. So, und ich hatte eine ganz interessante Beobachtung und zwar, dass ich dazu neige, in Situationen, wo mein Kind müde ist zum Beispiel, dann zu sagen, ach komm, ich mach's ihm einfach, also ich lass ihn entscheiden, weil er ist ja so müde, möchtest du jetzt das oder das essen, weil das mir als Erwachsener, glaube ich, wenn ich jetzt schlechte Laune habe und müde bin und so, dann will ich mir wenigstens aussuchen, mein Mann und ich, sonntagsabends, ich müde, dann möchte ich mir aber aussuchen, was ich zu essen haben möchte, wenn wir was zu essen bestellen. Und ich glaube aber, gesehen zu haben, dass es ein Fehler ist. Also, dass gerade in Situationen, wo mein Kind müde ist, der nicht Entscheidungsfreiheit braucht, genau, sondern umso mehr Vorgaben und Leitung von mir, ne?
Aber du bist da auch ein bisschen ungewöhnlich, wenn du sagst, du möchtest dann entscheiden. Also ich möchte, wenn ich müde bin, dass jemand für mich übernimmt. Also ich kann jetzt gar nichts mehr denken und machen. Kannst du jetzt einfach mal, habe ich schon durchaus gesagt zu meinem Mann.
Stimmt,
weißt du
auch.
Weißt du, so ein, ich will einfach nur, dass mich jemand in eine Decke einwickelt und bepuschelt so. Und ich will gar nichts mehr entscheiden. Insofern bist du da ganz außergewöhnlich.
Ja, toll, das wollte ich hören. Nee, ja, ich glaube, ich muss mehr sehen, dass ich diejenige bin, die dann berücksichtigt, dass er müde ist und jetzt nicht sagt, wir machen den 10-Kilometer-Marsch, sondern wir machen was Ruhiges. Aber dass ich das dass ich ihm die Entscheidung abnehme, ne?
Genau, du leitest dann. Du siehst ja die Gesamtsituation, er fühlt sich nur komisch und denkt, irgendwas ist hier los, ich weiß es auch nicht, was jetzt los ist. Mhm. Insofern wäre das dann toll, wenn du die Leitung übernimmst.
Ja.
Yeah.
Ja, und auch manchmal finde ich rauszufinden, was denn das eigentliche Bedürfnis ist, ne? Mhm. Wenn mein Kind schreit oder morgens, hatten wir jetzt zum Glück länger nicht mehr, aber morgens nicht in die Kita möchte, dann ist wahrscheinlich nicht der Grund, dass es wirklich nicht in die Kita will, sondern bei uns hat dann oft Kuscheln geholfen, weil dann irgendwie noch ein anderes Bedürfnis irgendwie dahinter war.
Genau, nochmal die Bindung aufladen.
Ja, die Bindung aufladen.
Genau, und dann los geht's, alles klar.
Inzwischen hat sich das umgelagert. Guck mal, das meintest du, das darf ich mal erzählen. Wir sind ja hier,
ja.
Wir sind ja hier kein Zahnärztinnen-Podcast. Unser Kind ist jetzt schon seit einiger Zeit in der großen Gruppe. Und dann habe ich ihm morgens immer, bevor wir dann in der Kita oder als wir in der Kita waren, nachdem wir Schuhe ausgezogen haben und so weiter, ein Gummibärchen gegeben. Es war aber kein Gummibärchen, es war ein Zauberbärchen. Und dann haben wir gesagt, das macht, dass du dich ganz mutig und stark und ganz groß fühlst und so. Und das hat er dann eine Zeit lang eingefordert und es hat wunderbar funktioniert, dass er dann in die Kita gegangen ist.
Das ist kein Kind reinlegen, sondern mit der magischen Phase arbeiten, wo dein Kind gerade gedanklich ist, ne?
Genau. Und ich dachte, oh mein Gott, jetzt werden wir wahrscheinlich die nächsten 3 Jahre jeden Tag ein Gummibärchen mitgeben müssen. Spoiler, es hat sich gelegt. So wie es gekommen ist, hat sich's wieder gelegt.
Schön.
So, wie können wir Eltern denn damit umgehen, wenn, ich nehme jetzt mal klassischerweise die Oma, bindungsorientiert als zu weich empfindet? Also wir hatten eine Mutter, die hat uns geschrieben, dass die Oma des Kindes findet, dass sie in Anführungsstrichen immer gleich springt, wenn die Kleine auch nur einen Mucks macht.
Also das ist im Moment ja ein Riesenspannungsfeld, ne? Weil deine Eltern oder Großeltern haben es wirklich anders erlebt und für die sieht das einfach komisch aus. Also wenn es irgendwie möglich ist, da so ein bisschen Verständnis für zu haben und zu sagen, Mensch, ja, ich verstehe, dass du das anders erlebt hast, aber ich mache es anders.
Mhm.
Ja, das Leben hat sich weiterentwickelt, die Forschung und alles und ich mache das so, wie mein Kind das braucht.
Sehr gut.
Wenn du damit auch offen bleibst für Gespräche darüber, wäre das natürlich großartig. Ich weiß, es ist viel verlangt, sehr viel. Man kann sich manchmal sehr ärgern, aber es ist eine ganz andere Erlebniswelt gewesen vor vielen Jahren noch.
Mhm. Und wir haben ja auch 2 Folgen, passenderweise kurz vor Weihnachten haben wir die ja dazu gemacht, zu Umgang mit dem familiären Umfeld, was andere Meinungen hat. Und ich habe da ein bisschen rausgezogen aus den vielen schlauen Dingen, die du gesagt hast, vielleicht auch mal nicht immer nur dagegen zu gehen, sondern vielleicht auch mal kurz, nicht bei allem und nicht in der Situation, aber sich manchmal auch ein bisschen zu reflektieren, ob die vielleicht einen Punkt haben, weißt du?
Oh,
ja, ja.
Das ist jetzt für Fortgeschrittene,
ja.
Super.
Wer, wenn nicht ich, die diesen Podcast mit dir macht, Claudia. Also.
Aber das muss ich wirklich nochmal unterstützen, das ist wirklich toll, denn ganz oft haben die tatsächlich ein besseres Gefühl für die Leitungsmomente, weißt du? Die sind nicht so verunsichert wie wir, haben keine Angst vor dem Autoritärsein und das kann eben auch ein Vorteil sein. Nochmal, du musst ja nicht genauso leiten, wie Oma leiten würde. Aber vielleicht hat Oma recht, wenn sie genau sieht, hör mal, du lässt dein Kind hier schwimmen gerade. Das hat keinen Grund mehr unter den Füßen. Es soll hier Entscheidung treffen und die Leitung übernehmen. Das kann es noch nicht.
Mhm.
Du machst das jetzt nur, damit du keinen Stress hast. Aber eigentlich ist das nicht das, was jetzt angesagt ist. Da kann man sehr gerne mal drauf gucken. Das muss man ja Oma nicht sagen, wenn man da sehr im Konflikt ist. Aber man kann ja mal sagen, vielleicht war das ein Leitungsmoment, den ich übersehen habe.
Ja.
Das ist das, was uns halt häufiger passiert. Und nein, ich sage nicht, dass man so autoritär leiten muss, aber ich sage, dass wir zu wenig Leitungsmomente manchmal haben.
Ja. Ja, und ich glaube, dass bindungsorientiert oder vor allem bedürfnisorientiert in falsch verstanden uns irgendwie auch die Tür aufgemacht hat dafür, dass wir alle nur noch Dienstleister für unser Kind sind und Wunscherfüller.
Mhm.
Jetzt kommt Werbung.
Es ist bei mir nicht anders als bei euch. Mit all den To-Dos im Familienalltag steht man als Mama oder Papa einfach ständig unter Strom. Umso besser, wenn man sich dann um den tatsächlichen Strom fürs Zuhause keine Gedanken mehr machen muss. Dank des neuen und innovativen Stromanbieters O-Strom, der es wirklich anders macht. Voll digital, 100% Ökostrom und ohne versteckte Kosten. Denn mit dem Tarif Simply Dynamic zahlst du nur das, was der Strom gerade tatsächlich kostet. Mit dem Strompreis ist es nämlich ein bisschen wie an der Tankstelle, der ist dynamisch, also der ändert sich gerne mal stündlich. Bei O-Strom kannst du das im Blick behalten. Du meldest dich einfach bei O-Strom an und bestellst einen Smart Meter. Nach der Installation wird dein Tarif auf Simply Dynamic umgestellt. Dann kannst du in der dazugehörigen O-Strom-App genau sehen, wie hoch oder niedrig der Strompreis gerade ist. Da spielen Faktoren wie Sonnenschein, Wind oder Tageszeit eine Rolle und kannst dann die Wäscheberge zum Beispiel eben dann beseitigen, wenn der Strom am günstigsten ist. Damit sparst du im Simply Dynamic-Tarif automatisch Geld bis zu 35% und musst deinen Stromanbieter nie wieder wechseln. Trotzdem ist O-Strom so flexibel, wie man sich das wünscht. Statt eines 12-Monats-Vertrags kannst du einfach monatlich kündigen. Wenn du Lust hast, das alles auszuprobieren, haben wir noch was für dich. Mit dem Code KINDOSTROM, also wegen Kinderdolmetscher und Strom, alles groß geschrieben, bekommst du 100 Euro Guthaben. Damit kannst du deine Stromrechnung senken oder im O-Strom-Store shoppen. Den exklusiven Code und noch mehr Infos findest du in unseren Shownotes.
Fertig mit Werbung.
Und ich bin im Moment aktiv dazu übergegangen, ich muss mich da manchmal zwingen, aber den Satz zu sagen, Mama entscheidet das. So,
oh, weißt du?
Ja, weil ich finde,
das ist so auch für dich selber so ein Satz, so, ich entscheide es, yeah.
Mama oder Papa, ne, je nachdem, wer dann gerade da ist, weil das fühlt sich für mich besser an, dann denke ich, ich kommuniziere das einfach klar, was jetzt hier los ist. Und ich muss aber gar nicht so, ich fühle mich dabei gar nicht streng, ich fühle mich dabei gar nicht autoritär, was wir ja alle nicht sein wollen, sondern ich mache genau das, was du auch immer sagst. Ich nehme mein Kind an die Hand und sage, Mama entscheidet das jetzt.
Oh,
und es
cool.
Klappt erstaunlich.
Entschuldige, das
gut.
Tolle im das Tolle im Podcast ist, habt ihr wieder Janas Ton gehört jetzt? Das war sehr klar, aber es war nicht autoritär, gemein oder irgendwie sowas, sondern es war einfach eine Klarheit, Mama entscheidet das jetzt. Punkt. So, du hast hier Sicherheit, ne? Das wichtigste Bedürfnis ist Sicherheit und Orientierung und das erfüllst du damit. Hervorragend.
Und das merkt mein Kind in dem Moment auch, weil jegliche Diskussion oder ich will aber und dies und das fällt damit zu 90% fällt es dann flach.
Super Lifehack hier.
Ich mache das natürlich auch dezent, ne? Wenn ich jetzt bei jeder Entscheidung und bei allem immer sage,
Nein, jetzt nicht gleich wieder entschuldigen dafür, vergiss es.
Okay.
Das war sehr gut. Jana hat geleitet und muss jetzt damit leben, dass sie geleitet hat. Okay.
Okay. Ich leite uns jetzt mal weiter durch die Folge.
Wunderbar. Ich passe mich dieser autoritären Haltung an.
Ja, ja. Die Strenge, die hier herrscht im Podcast. Teil von dem allen, was wir gerade besprochen haben, ist ja, das Kind und seine Gefühle ernst zu nehmen. Gleichzeitig merken wir auch in den Fragen hier, die wir so bekommen, dass Eltern immer wieder Dinge schreiben. Und das ist mit Sicherheit nicht böse gemeint, das ist nur einfach als Formulierung oft in unserem Kopf so festgesetzt, ne? Ich glaube, der hat da nur geschauspielert oder der macht dann so ein Drama oder die provoziert mich oder das ist doch absichtlich vorgespielt. Deswegen wollte ich dich gerne fragen, wie lange kann man denn davon ausgehen, dass Kinder wirklich ihre Gefühle so äußern, wie sie sie empfinden und zwar ohne den Hintergedanken, irgendwas zu bezwecken zu wollen, also mich zu manipulieren?
Also davon kann man echt ziemlich lange ausgehen, also in der Pubertät vielleicht nicht mehr, aber vorher ist es wirklich so, sie reagieren auf die Situation und die Beziehung. Also wenn es immer besonders laut wird, wenn Mama telefoniert oder Papa, dann ist das eben keine Manipulation, sondern der Wunsch, sieh mich, so jetzt, Siehst du mich noch, obwohl du mit jemandem ganz anders redest und deine Aufmerksamkeit ganz offensichtlich sehr weit weg ist, dann ist das ja so, dann werde ich ein bisschen unsicher und naja, dann kommt da dieses Sicherheitsbedürfnis wieder hoch. Und wenn das Kind dramatisch aussieht, dann zeigt es wirklich, so fühlt sich das gerade an. Das kannst du ernst nehmen, ohne das zu übernehmen, also ohne dich mitreißen zu lassen davon, weißt du? Du gibst dann Halt und sagst, ja Mensch, du siehst zwar ja, das ist jetzt gerade ein bisschen viel, aber so fühlt das Kind das gerade und dann mache ich was damit, ohne jetzt da mit hinzugehen und zu machen, oh Gott, es war ja auch wirklich schlimm. Weil also das nicht noch so da mit reinsteigern, sondern denken, ja, das ist gerade viel, aber es geht vorbei.
Ich glaube, ich würde viel mehr Gefahr laufen, in das andere Extrem zu gehen. Und zwar nicht in der Situation mit meinen Gefühlen dann in das Drama mitzugehen, sondern genervt davon zu sein, dass mein Kind so wahnsinnig übertreibt.
Ja.
Deswegen ist es gut, dass du sagst, die äußern das so, wie sie es empfinden. Und das ist dann für die in dem Moment wirklich dramatisch und nicht, um mich zu ärgern.
Genau. Weißt du? Du kannst, was hilft, ist, wenn du gar nicht auf das Verhalten guckst, sondern auf das Bedürfnis dahinter. Also wenn du immer gleich sagst, warte, das ist das Verhalten, das ist irgendein Signal für irgendwas, worum geht's hier eigentlich? Das ist ja dein Vorteil als Erwachsene, dass du halt guckst, die Situation dir anschauen kannst und sagen kannst, warte, was war heute eigentlich los? Wieso jetzt dieser Ausbruch? Was ist passiert? Und dann kannst du ja mal so ein bisschen zurückspulen und gucken, wahrscheinlich ist das eine Bindungsanfrage sozusagen. Oder eben, ich brauch gerade irgendwas, aber ich kann es eben nicht vernünftig ausdrücken. Ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, du, Mutter, ich habe mir überlegt, es wäre jetzt wirklich gut, wir würden mal einen Kontaktmoment schaffen. Das wird dein Kind niemals sagen, sondern es macht halt wah und dann musst du das leider sehen und sagen, okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen groß hier, alles klar, es geht aber um was anderes. Dann erfüll doch lieber das andere. Du kannst ja eigentlich bei dir selber schauen. Ist es denn so, wenn du hier abends ausrastest, dass du damit deinen Partner manipulieren möchtest? Oder kannst du einfach nicht mehr?
Also, guter Punkt.
Ich glaube, die wenigsten kommen nach Hause und sagen,
gar keine Energie mehr für.
Genau.
Okay. Ich lese und ich höre im Moment auch ganz viele Sachen zu bindungsorientierter Erziehung oder bedürfnisorientierter Erziehung. Ich lese ganz oft, zum Beispiel auf Instagram und Co., diese Sätze solltest du sagen in der bindungsorientierten Erziehung oder in der bedürfnisorientierten Beziehung. Und ich habe es schon mal erzählt, mein Lieblingssatz ist ja, ich sehe dich. Das fühlt sich für mich super strange an. Du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt und da fand ich, das fühlte sich gar nicht strange an. Aber das ist irgendwie zumindest nicht so mein Weg. Ich habe mich gefragt, also ich glaube, das Ergebnis von diesen bitte sag Dinge so in einer bindungsorientierten Erziehung, bitte formuliere das so und so, bitte benutze den Satz, ich sehe dich. Ich glaube, dass das dazu führt, dass ganz viele Eltern verunsichert sind, wie sie dann jetzt ganz genau Sachen formulieren. Ist es denn wirklich so wichtig oder geht es mehr um eine Haltung?
Das hast du schon schön gesagt. Für mich passt dieser Satz in einigen Momenten, ich sehe dich, für dich gar nicht. Das ist einfach nicht dein Satz so. Und es kommt wirklich auf die Haltung dahinter an, ne? Also der ist total kraftvoll, wenn er aus einer echten Verbindung kommt. Aber wenn ich mein Kind dabei nicht wirklich spüre und wirklich sehe, dann wird er total hohl und es ist so ein Brrr. Und darum haben wir jetzt ganz oft so Worthülsen, die man gelernt hat und das Kind merkt halt, die Haltung, die Verbindung, bist du präsent, ja oder nein, bist du mit mir verbunden? Und es zählt die Echtheit. Insofern kannst du sagen, was du möchtest. Hauptsache, du bist dabei anwesend und echt.
Okay.
Ich finde den auch übrigens sehr pädagogisch, den Satz. Ich benutze den auch nie. Ich sehe dich. Wann soll man das denn sagen? Ich sehe dich.
Tja. Darfst du mich nicht fragen. Egal. Wie verändert sich denn, jetzt sind wir schon bei der letzten, naja, schon ist gut, jetzt sind wir schon bei der letzten Frage. Wie verändert sich denn bindungsorientierte Erziehung mit dem Älterwerden der Kinder? Also im Schulalter dann oder in der Pubertät? Ist wahrscheinlich auch ein Prozess, ne?
Genau, also die Bindung bleibt tatsächlich, die Beziehung bleibt, aber die Form ändert sich so ein bisschen. Also das Schulkind braucht natürlich andere Dinge als ein Kleinkind. Da geht es mehr um Verhandeln, um Gespräche und so ein bisschen mehr um das Ernstnehmen von Perspektiven. Ich nehme deine Meinung ernst, ist dann plötzlich wichtig, wenn ich logisches Denken entwickelt habe.
Ja.
Und natürlich auch um Konflikte, um das Halten von Konflikten. Da wird ja die Beziehung nochmal geprüft, ne? In der Pubertät wird nochmal, bist du nochmal auf dem Prüfstand. Da nimmt dann die Reibung dann halt ein bisschen wieder zu. Aber wer in diesem Alter jetzt Beziehung gepflegt hat, der hat da gute Karten, immer wieder eine Brücke bauen zu können. Das ist ganz schön. Also es lohnt sich, darauf zu achten.
Und mir fällt ganz zum Schluss ein Beispiel noch ein. Als du das gerade gesagt hast, was all das, was du gesagt hast, wirklich schön zeigt. Meine Eltern haben Nachbarn, ganz tolle Leute, die selber keine Kinder haben. Mhm. Ich muss aber sagen, dass er bis heute, jetzt bin ich Mitte 30, für mich einer der besten Gesprächspartner und einer der wichtigsten Menschen ist für meine Eltern und auch für mich so, wenn ich dann bei denen zu Hause bin. Und ich kann das ganz klar festmachen.
Aha.
Als ich 8 war, habe ich ihm was erzählt und hatte das erste Mal so richtig das Gefühl, von jemandem erwachsen, ernst und für voll genommen zu werden.
Wow.
Und
großes Geschenk.
Riesengeschenk. Und der einfach, der, das war auch, weil er mir Fragen gestellt hat und mich, ja, naja, ernst genommen und ernsthaftes Interesse und sowas an mir hatte. Und ich finde das gerade ein schönes Beispiel, weil zudem habe ich nicht schon, seit ich Baby war, eine Riesenbindung aufgebaut, aber er war dann ab dem Moment.
War er Teil deines Bindungsnetzwerks?
Genau.
Das ist ein sehr schönes Beispiel. Genauso läuft das, dass du dir als Kind dann bestimmte Bindungspersonen halt suchst und das einfach eine flexible Angelegenheit ist.
Ja.
Wunderbares Beispiel. Vielen Dank.
Cool. Dann enden wir damit und hoffen, dass ihr aus dieser Folge ganz viel Schönes mit rausgenommen habt. Ich auf jeden Fall. Danke dir, Claudia.
Bitte gerne.
Das fühlt sich für dich immer komisch an, ne? Wenn du dann sagst, bitte gerne. Ich zwinge dich jede Folge wieder dazu.
Ich sehe dich.
Und wir sehen uns nicht, aber wir hören uns in 2 Wochen wieder und verabschieden uns jetzt mit unserem Altbekannten.
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für euer Interesse. Und wenn ihr uns gerne zuhört, dann folgt uns doch auf der Plattform eures Vertrauens und auf Instagram. Da könnt ihr auch Fragen stellen, die wir dann in einer passenden Folge beantworten. Neue Folgen gibt es immer sonntags, alle 2 Wochen, überall da, wo es Podcasts gibt.